Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Genfer Konventionen haben 196 Vertragsstaaten unterschrieben. Damit haben sie sich verpflichtet, bei bewaffneten Konflikten ein Mindestmaß an Menschlichkeit einzuhalten. Dazu gehört der Schutz der Zivilbevölkerung oder verwundeter Soldaten, auch der Schutz von Kulturgut. Der Ukraine-Krieg zeigt allerdings, dass auch Vertragsstaaten wie die Russische Föderation sich dann eben doch nicht daran halten. Ich habe den Militärsoziologen Martin Elbe vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam gefragt, wozu brauchen wir eine Ethik des Krieges, wenn sich Vertragsstaaten eben nicht daran halten?
Ja, Ethik, vielleicht muss man das vorher klären, ist ja eben eine normative Bewertung sozialen Handelns. Zumindest verstehe ich das darunter. Wir bewerten als das Handeln anderer und unser eigenes Handeln. Aus philosophischer Sicht werden jetzt hier Grundfragen richtigen Handelns erörtert, wobei zu recht unterschiedlichen Beurteilungen spezifischen Handelns, zum Beispiel eben im Krieg in der Ukraine, gekommen wird. Jetzt kann man da verschiedene Sichtweisen einnehmen. Nehmen wir zum Beispiel so eine deontologische Sicht, das ist häufig eine typische Sichtweise in der Ethik. Dann ist das Kriegshandeln aus übergeordneten Normen zu bewerten, ja? Wie beispielsweise dem Kriegsvölkerrecht. Und demnach ist grundsätzlich eben jeder Angriffskrieg schon mal verboten. Der Beschuss der Zivilbevölkerung ist verboten und Folter ist sowieso verboten.
Ich würde trotzdem gerne noch mal nachfragen, Herr Elbe, wenn die Erfahrung des Krieges der letzten Jahrhunderte zeigt, dass Regeln, die man aufgestellt hat, immer wieder gebrochen werden, was kann letztendlich eine Ethik des Krieges bewirken?
Sie kann bewirken, dass wir eine Grundlage haben, um unser Handeln immer wieder neu zu bewerten und auch wissen, dass die anderen aus dieser Sichtweise heraus werten werden. Ethik ist eben eine Grundlage, die dann nicht zulässiges oder sogar schädliches Handeln und selbstschädigendes Handeln kennzeichnet. Und mich auch daran gemahnt, dass das später wieder eingeklagt werden, zum Beispiel juristisch verfolgt werden kann. Ich hätte noch eine zweite Sichtweise anzubieten gehabt, nämlich die theologische, die anders als die deontologische eben von den angestrebten Zielen des Handelns her beurteilen und danach fragt, ob die Mittel geeignet sind, das Ziel zu erreichen. Und in beiden Fällen würde man bei der Ukraine-Kriege hinsichtlich des Angreifers dazu kommen, dass das Handeln eigentlich erst unethisch zu beurteilen ist, weil sie erstens aus der Perspektive höherer Normen deontologisch zu verurteilen wären und zweitens auch im Vorfeld eigentlich sichtbar hätte sein können, dass bei vorsichtiger Abwägung die zu erwartenden Erfolge die Kosten nicht wirklich aufwiegen werden.
Da möchte ich gerne auf den Aspekt des Handelns eingehen, denn der Militärwissenschaftler Karl von Clausewitz schrieb vor rund 200 Jahren, dass der Krieg erst mit der Verteidigung des Angegriffenen beginnt. Eine These, der man mit Blick auf die Ukraine, da kann man aber auch ins 20. Jahrhundert und dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen verweisen. Also eine These, der man vehement widersprechen möchte. Ist trotzdem etwas dran?
Clausewitz beurteilt erstmal alles Handeln tatsächlich vom Kriege her, so heißt ja auch das Buch, und das ist Gegenstand der Abhandlung. Also nicht aus Sicht der Politik und nicht aus der Sicht einer Armee im Frieden, sondern vom Krieg und dem Erfolg im Krieg. Um einen anderen Satz von Clausewitz zu nehmen, wenn Krieg die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln ist, dann ist eben jedes vorgelagerte Handeln vor dem Krieg, zum Beispiel durch Truppenaufmärsche, Grenzverletzungen oder Ähnlichem, eben noch nicht Krieg, sondern mehr oder weniger, weil noch keine Gegenwehr da ist, einverständige Machtausübung. Also ohne Verteidigung kein Krieg. Ziel des Krieges ist, bei Clausewitz den Gegner wehrlos zu machen. Und wenn er sich nicht wehrt, werden die Ziele ohne Krieg erreicht. Wenn wir das handlungstheoretisch nochmal anschauen würden, genügt es also da nicht zu sagen, das ist ein ganz berühmter Satz, schon aus römischer Zeit, civis pacem parabellum. Ja? Also wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Das genügt nicht alleine, sondern man muss neben der notwendigen Einsatzfähigkeit, die man ja vorbereitet hat, auch die Einsatzbereitschaft vermitteln. Also dass man sich tatsächlich verteidigen wird. Und dann wird wieder ein Schuh draus, gell, bei Clausewitz.
Ich würde gerne auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der die eingefrorene Frontlinie betrifft und die ja Realität werden könnte. Was würde eine eingefrorene Frontlinie für den Krieg und eine Ethik des Krieges bedeuten?
Ja, zunächst bedeutet es einmal, dass von beiden Seiten ethische Bewertungen vorgenommen wurden des kriegerischen Handelns, nämlich dahingehend, dass weitere Kampfhandlungen im Augenblick mehr Nachteile als Vorteile brächten. Sie also nur aufgrund höherer Werte oder auch aus reinen Nutzenerwägungen heraus Kampfhandlungen einstellen im Augenblick. Und jetzt greift aber die normative Kraft des Faktischen, wie man so schön sagt. Wenn dies nicht nur eine reine Kampfpause ist, die genutzt wird, um sich selber Vorteile zu verschaffen, sondern sich diese Kampfpause verstetigt, also wirklich so eine eingefrorene Frontlinie wird, dann entstehen für beide Seiten Bedürfnisse, die Situation in irgendeiner Weise abzusichern, dass man sich darauf verlassen kann, weil die Kosten für die ständige Einsatzbereitschaft unmittelbar ja sehr hoch sind. Es bedarf also irgendwie einer glaubhaften vertraglichen Absicherung. Und das wäre ein Waffenstillstand. Dieser wird in der Regel damit verbunden, dass vertrauensbildende Maßnahmen ergriffen werden, also Truppen oder schweres Gerät unmittelbar an der Frontlinie überprüfbar reduziert wird. Jetzt in diesem Zusammenhang heißt Waffenstillstand zuerst mal, dass nicht mehr geschossen wird und dass nicht mehr in größerem Umfang geschossen werden kann. Deswegen diese vertrauensbildenden Maßnahmen.
Aber das, was Sie die Normativität des Faktischen gerade genannt haben, das ist de facto dann ein kalter Krieg.
Na, erstmal ist es ein Krieg, in dem im Augenblick nicht geschossen wird. Der kalte Krieg war ja doch was anderes. Es war eben nicht Krieg. Und das ist schon zu unterscheiden von einem Krieg, in dem im Augenblick aufgrund von Ermüdung oder aus welchen Gründen auch immer der Kampf eingestellt wird. Aber eben nur Waffenstillstand, nicht hingegen unbedingt ein Frieden. Frieden ist nochmal einen deutlichen Schritt weiter. Die Konsequenzen, die dann langfristig aus so einer eingefrorenen Frontlinie und einem Waffenstillstand entstehen, sind langfristig vollkommen offen. Wenn wir jetzt, Sie hatten es gerade angesprochen, Kalter Krieg, die Spaltung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg nehmen, dann war das nicht Ergebnis einer eingefrorenen Frontlinie, sondern Ergebnis deutlich später aus einer Blockbildung, die den Kalten Krieg eben begründete, wohingegen die Spaltung Koreas beispielsweise eben durchaus Ergebnis einer eingefrorenen Frontlinie ist. Spaltung in Deutschland ist seit langem überwunden, die von Korea nicht. Und trotzdem geht die Geschichte weiter und wir sehen, dass die ehemalige Blockbildung bis heute Auswirkungen hatten, zu einem neuen Krieg führen kann, ja. Und was dann so eine Frontlinie, wenn sie eingefroren würde, wissen wir ja noch nicht, auf Dauer bedeutet, kann man noch gar nicht wirklich absehen.
Man könnte sich aber darüber Gedanken machen, was das für Ethik und Moral auf diplomatischer Ebene bedeutet.
Genau. Das ist nämlich keine Frage des Krieges dann mehr, sondern eine Frage der Politik. Jetzt ist aus meiner Sicht, um es mal ganz einfach auszudrücken, nicht schießen grundsätzlich besser als schießen, aber eben nicht um jeden Preis. Das ist die Verteidigung in der Ukraine.
Was heißt das konkret, nicht um jeden Preis?
Nicht um jeden Preis heißt, ein wichtiger Strang der Ethik beginnt ja in der Zugeständnis des Rechtes auf Selbstverteidigung. Das beginnt bei Augustinus und das ist genauso in der Abhandlung vom ewigen Frieden bei Kant so, dass die Selbstverteidigung ein grundlegendes Recht, bei Kant dann sogar eine Pflicht des Bürgers ist. Das heißt nicht um jeden Preis. Insofern ist die Forderung einiger an die Ukraine, sie sollen aufhören, sich zu verteidigen, dann endet der Krieg, eine Absage an jede Ethik. Denn es bedeutet, dass derjenige, der mächtiger ist, sich durchsetzt, weil kein Widerstand geboten wird.
Herr Elbe, ich würde Sie gerne noch fragen, Sie haben ein Buch geschrieben, Philosophie des Militärs. Jetzt ist es so, dass Philosophie nach Kategorien sucht, nach allgemeingültigen Gesetzen, nach Regeln. Der Krieg ist etwas, was genau, sagen wir mal, dem entgegengesetzten Prinzip folgt. Der Krieg ist unberechenbar und auch Gewalträume sind insofern unberechenbar, als dass man nie vorher sagen kann, was passiert und wie das die Dynamik eines Krieges verändert. Inwiefern kann man also mit philosophischen Kategorien überhaupt den Krieg begreifen?
Sie haben den Begriff des Begreifens verwendet. Das ist interessant. Kant verwendet den und kontrastiert es mit Verstehen. Ich hätte jetzt eher den Verstehensbegriff genommen.
Gut, dann halten wir uns an die Kantianerin Hannah Arendt und sagen, ich will verstehen.
Ja, dann sind wir ganz nah dabei. Um etwas erklären zu können, müssen wir es zuerst verstehen. Und wir müssen uns also um ein Verstehen bemühen. Verstehen heißt, dass wir Handlungen und Sinnzuschreibungen deutend nachvollziehen. Das heißt verstehen. Erst dann können wir fragen, was war denn die Ursache kausal und was sind die Ziele teleologisch? Warum wurde es gemacht? Warum und wozu wurde es gemacht? Und vor dieser Grundlage können wir es dann, das Handeln oder die Sinnzuschreibungen, erklären. Und dann können wir auch damit umgehen. Dabei kann uns die Philosophie helfen. Die kann uns nicht eindeutig sagen, so ist es zu machen und so nicht. Das wäre die Politik.
Martin Elbe vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam über Ethik und Moral im Krieg.